Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon und im Programm heute ein Unternehmen, das es nur äußerst selten in unsere Sendung schafft, Grenke aus Baden-Baden. Seit gestern befinden sich die Aktien des Leasinganbieters im Sinkflug, nachdem ein Investor heftige Vorwürfe der Bilanzfälschung erhebt, droht also ein zweiter Bilanzskandal nach dem Wirecard-Desaster, dieses Mal im MDAX. Wir berichten. Außerdem, wie Eltern, die in Teilzeit arbeiten möchten, dennoch Elterngeld beziehen können und was die Reform, die das Kabinett heute beschlossen hat, jungen Eltern sonst noch so bringt. Zunächst aber nach Brüssel, wo EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute nun in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union den Weg skizziert hat hin zu einem grüneren Europa und dabei das bestätigt hat, was bereits Anfang der Woche durchgesickert ist. Die Messlatte beim Klimaschutz, die muss höher gehängt werden. Der Ausstoß an Treibhausgasen soll nun nach ihrer Vorstellung bis 2030 um mindestens 55% gedrückt werden, statt wie bisher geplant um 40%. Und die Kritik, die dies nicht lange auf sich warten, berichtet Peter Kapern aus Brüssel.
Im Minutentakt landeten die Stellungnahmen der Wirtschaftsverbände in den E-Mail-Fächern der Brüsseler Journalisten, nachdem Ursula von der Leyen ihre Rede beendet hatte. Allesamt drehten sie sich um diese eine Passage der Rede der Kommissionspräsidentin. Die Passage, in der sie öffentlich sagte, was seit Tagen kein Geheimnis mehr war. Nämlich, dass die Europäische Union auf dem Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2050 ihre CO2-Reduktionsziele deutlich anheben wird. Nicht nur wie bislang geplant um 40%, sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 sinken, gemessen am Stand von 1990, sondern um mindestens 55%. Und sie sei sich der Tatsache bewusst, so Ursula von der Leyen, dass dies dem einen zu viel und dem anderen zu wenig sei.
I recognize that this increase from 40 to 55 is too much for some and not enough for others. But our impact assessment clearly shows that our economy and industry can manage this. We can do it.
Die Folgenabschätzung, die die Kommission vorgenommen habe, die habe aber eindeutig ergeben, dass die europäische Wirtschaft und Industrie das handhaben könnten. Und dann, sicher kein Zufall, fügte sie einen Satz hinzu, der sich am besten mit »Wir schaffen das« übersetzen lässt. Woran die Pressemitteilungen der Wirtschaftsverbände allerdings Zweifel säten. Der VDMA kritisiert, mit der Festlegung von Zielzeitpunkten stehe sich die EU selbst im Weg. Und der BDI merkt an, die Klimaziele stellten Wirtschaft und Gesellschaft vor enorme Herausforderungen mit ungewissem Ausgang. Kritik wie Lob der Klimaziele ist nach der Rede der Kommissionspräsidentin allerdings nicht ganz einfach, denn ihr fehlten die Details, die die Kommission erst in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten nachliefern wird. Wie genau sollen die 55% erreicht werden? Wie genau werden sie berechnet? Welcher Sektor muss wie viel genau beitragen zum Klimaschutz? Und wie werden europäische Industrien vor Konkurrenz aus Ländern geschützt, die es mit dem Klimaschutz nicht so ernst nehmen? All diese Fragen werden erst in nächster Zeit beantwortet. Immerhin an einigen Punkten legte sich Ursula von der Leyen fest. Die CO2-Grenzabgabe soll kommen. Und 37% der Ausgaben des 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds sollen der Umsetzung des Green Deals, also dem Ziel der Klimaneutralität, dienen. Und 30% der Kredite, die die Kommission dafür aufnehmen muss, sollen als Green Bonds begeben werden.
Soweit Peter Kapern aus Brüssel. Und auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie die EU ihre ehrgeizigen Klimaziele erreichen will, also von welchen Branchen was abverlangt ist, der Aufschrei in der deutschen Wirtschaft, der war heute groß. Wir haben es gehört. Die Autoindustrie, die hat schon im Vorfeld der Rede der Kommissionspräsidentin ihren Unmut über strengere CO2-Vorgaben geäußert. Meine Kollegin Silke Hane, die ist bei mir im Studio. Ja, und der Verband, der hat heute nochmal nachgelegt, oder?
Ja, der VDA, der Lobbyverband, der stellt sich da an die Spitze der Bewegung, spricht von schwerwiegenden wirtschaftlichen Belastungen und neue Klimaziele würden auch Auswirkungen auf Beschäftigung und Wachstum haben. Auswirkungen, das ist natürlich neutral ausgedrückt, aber da schwingt schon eine Drohung mit. Die Kritik geht auf Berichte zurück, laut denen die EU-Kommission auch für die Autoindustrie gesondert den Grenzwert für CO2 nochmal hochschrauben will bzw. absenken will. Neue Autos dürfen ja ab dem kommenden Jahr nur noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer im Schnitt ausstoßen. Und bisher war geplant, diesen Wert bis 2030 um 37,5% abzusenken. Jetzt ist die Rede von 50%, also eine deutliche Verschärfung. Der VDA bezeichnet das als dirigistisch, also sprich als Planwirtschaft, wenngleich betont wird, dass man das Ziel unterstützt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Nur scheinbar soll das eben ohne konkrete Vorgaben gehen. So stellt sich das die Industrie selber vor.
Gehen wir mal auf das ein, was tatsächlich machbar ist. Also ist die Autoindustrie, wäre die Autoindustrie denn in der Lage, auch strengere CO2-Vorgaben zu erfüllen? Also wie weit kann man da gehen?
Wenn sie so weitermacht wie bisher, dann sieht es nicht so gut aus. Schon die 95 Gramm pro Kilometer, die ab 2021 gelten, also in wenigen Monaten schon, die sind weit entfernt von der Realität. In Deutschland etwa lag der CO2-Ausstoß von Neuwagen in den letzten Jahren immer so bei 130, 140 Gramm CO2 pro Kilometer, was natürlich auch an der Größe und Leistung der Autos liegt. Also wenn es so weitergeht, sehe ich keine guten Chancen. Das verdeutlicht auch diese Zahl. Um das neue Ziel zu erreichen, so der VDA, da dürfte der Verbrauch von Neuwagen in 10 Jahren eben nur noch bei etwas mehr als 2 Litern liegen. Anders ausgedrückt, 60% der Neuwagen müssten Elektroautos sein, wenn es bei den Verbrennern so bleibt wie bisher. Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer, der schätzt sogar, es müssten noch ein paar Prozentpunkte mehr E-Autos sein. Aber er sagt auch, die Investitionen in die zusätzlichen Batteriekapazitäten, das wären nur rund 7 Milliarden Euro, das wäre zu schaffen. Kurzum, es geht, die Frage ist nur, wie.
Wir beobachten ja jetzt schon einen radikalen Sparkurs bei den meisten Zulieferern, aber auch natürlich die Autobauer, die stecken mitten im Umbruch. Dazu kommt ein Corona-bedingter Nachfrageausfall. Also die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass sich von der Leyen und die EU-Kommission am Ende durchsetzen können mit ihrem ehrgeizigen Klimaprogramm?
Nun, jede Anpassung von Richtlinien und Grenzwerten, die muss natürlich mit dem Europäischen Rat und Parlament noch ausgehandelt werden. Von den Autoländern in Europa ist sicherlich Deutschland am größten, am wichtigsten. Die deutsche Regierung, die stellt sich zwar bisher hinter die Klimapläne, am Ende geht es hier aber um sehr viele Arbeitsplätze. Der Experte Stefan Bratzel schätzt, jeder 5. Arbeitsplatz in Deutschland könnte bedroht sein, wenn die E-Auto-Quote in 10 Jahren bei 50% liegt. Das heißt, bei 60% kommen noch mal ein paar Prozentpunkte drauf. Dann reden wir von rund 160.000 Jobs oder mehr. Ich glaube, die Industrie, die weiß schon sehr genau, was auf sie zukommt, hat sich auch schon darauf eingestellt, worum es jetzt geht. Das sind die sozialen Folgen, über die geredet werden muss. Und sicherlich auch die Frage, wer zählt das? Also wie viel EU-Geld fließt am Ende in die Autobranche?
Wie die Autobauer von strengeren EU-Klimazielen betroffen wären. Einschätzungen waren das von meiner Kollegin Silke Hane. Vielen Dank. Die schlimmste Rezession zu Friedenszeiten seit 100 Jahren, sagte die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, erst vor 3 Monaten voraus. Und nun rudert die Pariser Industriestaatenorganisation zurück und korrigiert die Prognosen nach oben. Die Konjunkturaussichten haben sich also offensichtlich nach dem ersten Corona-Schock wieder etwas aufgehellt. Auch wenn der Wirtschaftseinbruch noch immer beispiellos sei in der jüngsten Geschichte, hieß es heute aus Paris. Martin Bohne.
Nach dem historischen Wirtschaftseinbruch in der ersten Jahreshälfte sieht die OECD langsam wieder Licht am Ende des Tunnels. In ihrem aktuellen Zwischenbericht korrigiert die Organisation der Industrieländer ihre Prognosen im Vergleich zum Juni zum Teil deutlich nach oben. So soll das deutsche Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr nur noch um 5,4% schrumpfen. Vor 3 Monaten gingen die Experten in Paris noch von 6,6% aus. Und im kommenden Jahr soll die deutsche Wirtschaft dann wieder mit plus 4,6% deutlich an Fahrt zunehmen. Noch viel günstiger bewertet die OECD die Entwicklung in den beiden größten Volkswirtschaften. Für die USA wird nur noch ein Minus von knapp 4% erwartet. China soll in diesem Jahr als einziges G20-Land sogar ein Wachstum verzeichnen von fast 2%. Die Weltwirtschaft insgesamt dürfte 2020 um 4,5% schrumpfen und 2021 dann schon wieder um 5% zulegen. Allerdings bleiben die Pariser Ökonomen vorsichtig. All diese Prognosen könnten sich als Makulatur erweisen, wenn die Pandemie sich weiter ausbreitet und in immer mehr Ländern erneute Ausgangsbeschränkungen verhängt werden. Die OECD warnt die Regierungen daher davor, zu schnell zu einer straffen Finanzpolitik zurückzukehren. Es müsse weiter großzügige Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen und Arbeitnehmer geben.
Soweit Martin Bohne. Und genau eine davon hat das Bundeskabinett heute in Berlin auf den Weg gebracht. Das Kurzarbeitergeld, das sich schon in der Finanzkrise bewährt hat gegen Massenentlassungen, wird verlängert. Darauf hatte sich die Große Koalition bereits im August geeinigt. Über den Gesetzentwurf und was er voraussichtlich kosten wird. Nadine Lindner.
Es ging um viel Geld bei der Sitzung des Bundeskabinetts. So sollen die Kurzarbeiterhilfen zur Abfederung der Corona-Krise auch im Jahr 2021 verlängert und damit 24 statt 12 Monate ausgezahlt werden. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil am Vormittag in Berlin.
Es hilft Unternehmen und es hilft auch den Beschäftigten. Sichert Arbeitsplätze in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage.
Heil verwies wieder einmal auf das Bild der Brücke, die die Kurzarbeit darstelle. Auch Olaf Scholz, der als Finanzminister die Kosten im Bundeshaushalt sieht, verteidigte den langfristigen Ansatz.
Wir gehen die ganze Strecke, weil natürlich jetzt jeden Tag Unternehmen Entscheidungen treffen und sich überlegen, wie wird die Lage im nächsten Mai, im nächsten Oktober sein. Wenn sie aber wissen, dass sie sicher sein können, dass die jetzigen Möglichkeiten auch dann zur Verfügung stehen, dann werden sie jetzt an ihren Beschäftigten festhalten.
Welche Rolle soll die Weiterbildung bei der Kurzarbeit spielen? Das war im Vorfeld heftig diskutiert worden. Eine Sprecherin des Arbeitsministeriums erläuterte am Mittag in Berlin die Pläne. Demnach bekommen die Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge zu 100% erstattet bis zum 30. Juni 2021.
Anschließend können die Beiträge für bis zu 6 weitere Monate noch zur Hälfte erstattet werden. 100% Sozialversicherungsbeiträge kann es aber auch über den 30. Juni hinaus geben, wenn die Kurzarbeit für Weiterbildung genutzt wird. Neu ist dann, dass die Nutzung der Arbeitsausfallzeiten zur beruflichen Weiterbildung nicht mehr mindestens 50% des Arbeitsausfalls betragen muss.
Laut einem Entwurf aus dem Arbeitsministerium, der der Nachrichtenagentur Reuters vorlag, kostet die Verlängerung der Kurzarbeit 5 Milliarden Euro. Die meisten Kosten erwachsen aus der längeren Erstattung der Sozialbeiträge der Arbeitgeber, die sie zu 100% von der Bundesagentur für Arbeit erstattet bekommen. Weitere 2,2 Milliarden Euro entstehen durch die längere Zahldauer an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf bis zu 80% bzw. 87% des ausfallenden Lohns schlägt laut Bericht mit 330 Millionen Euro zu Buche. Arbeitsminister Heil äußerte sich heute zwar nicht zu konkreten Summen, verteidigte aber die Ausgaben.
Kurzarbeit ist sehr, sehr teuer, aber Massenarbeitslosigkeit wäre ungemein teurer für unser Land.
Die Kosten für das verlängerte Kurzarbeitergeld trägt der Bund. Er gewährt der Bundesagentur für Arbeit Bundeshilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Daten zur Kurzarbeit liegen laut Bundesagentur für Arbeit bis Juni 2020 vor. Demnach haben 5,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Hilfen in Anspruch genommen. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 6,4%. Die ersten Reaktionen auf die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes fallen eher positiv aus. Von Arbeitgeberseite hieß es, dass die Unternehmen so viele Beschäftigte wie möglich halten wollen. Die Gesamtmetall, die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie vertritt, sieht daher in der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes einen entscheidenden Beitrag. Zustimmung kam auch von den Gewerkschaften. Die verlängerte Regelung schaffe Planungssicherheit für Beschäftigte und Betriebe und federe soziale Härten ab. Allerdings müsse stärker in die Weiterbildung investiert werden.
Aus Berlin Nadine Lindner. Und mit noch einer staatlichen Unterstützungsmaßnahme hat sich das Bundeskabinett heute beschäftigt mit dem Elterngeld. Kein Kriseninstrument zwar, aber eines, das auch in der Krise hilfreich sein kann, nämlich dann, wenn sich die Jobperspektiven pandemiebedingt zum Beispiel in Luft auflösen. Elterngeld, das bekommen Mütter und Väter, wenn sie nach der Geburt des Kindes nicht oder vorerst nur wenig arbeiten. Der Staat unterstützt das mit mindestens 300 Euro und maximal 1.800 Euro im Monat. Nun soll es noch flexibler werden. Kilian Pfeffer mit den Details.
Mütter und Väter, die Elterngeld beziehen, aber schon wieder in Teilzeit arbeiten, sollen in Zukunft 32 Stunden pro Woche arbeiten können, statt wie bisher nur 30 Stunden, ohne ihren Elterngeldanspruch zu verlieren. Dadurch soll eine 4-Tage-Woche möglich werden. Die Familienministerin glaubt, dass das Unternehmen und Eltern entgegenkommt und dass das Familiengeld dadurch noch attraktiver wird. Auch der Partnerschaftsbonus, der die parallele Teilzeit beider Eltern unterstützt, kann künftig mit bis zu 32 Wochenstunden bezogen werden. Verbesserungen gibt es auch für Frühchen. Wenn ein Kind 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt kommt oder noch früher, sollen Eltern künftig einen zusätzlichen Monat Elterngeld bekommen. Finanziert werden soll das durch neue Einkommensgrenzen. Mütter und Väter, die ein gemeinsames Einkommen von mehr als 300.000 Euro im Jahr haben, sollen künftig kein Elterngeld mehr bekommen. Bislang lag die Grenze bei 500.000 Euro.
Kilian Pfeffer über die Änderungen beim Elterngeld, die, wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, im kommenden Jahr schon in Kraft treten sollen. Und wie wichtig eine flexible Anwendung dieser staatlichen Unterstützung ist, zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, erstellt zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit, die zu dem Ergebnis kommt, dass sich auch im Westen Deutschlands immer mehr Familien vom Modell Alleinernährer verabschieden, sprich immer mehr Frauen auch mit sehr kleinen Kindern erwerbstätig sein wollen, so wie im Osten. Claudia van Laak berichtet.
Im Jahr 30 der Deutschen Einheit hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin einen neuen Blick auf den Annäherungsprozess Ost-West geworfen. Wo hat der Westen sich dem Osten angepasst, lautet die Frage. Die Antwort? Bei der Erwerbstätigkeit der Mütter. Der Mann als alleiniger Familienernährer ist ein Modell von gestern, so das DIW. Immer mehr Mütter West sind ihrem Vorbild Ost gefolgt und gehen ebenfalls arbeiten, wenn auch eher in Teilzeit als in Vollzeit. Ein neuer Befund? Ostdeutsche Mütter, die Anfang der 90er Jahre nach Westdeutschland gezogen sind und dort, wie sie es gewohnt waren, voll arbeiteten, beeinflussten ihre westdeutschen Kolleginnen. Katharina Spieß vom DIW.
Diese Studie zeigt Ihnen also sehr deutlich, dass es ein horizontales kulturelles Lernen gibt. Dadurch, dass Personen, die eine andere Vereinbarkeit erlebt haben, nach Westdeutschland gezogen sind, verändert sich etwas in der Erwerbstätigkeit und im Erwerbsumfang.
Als Mütter in Vollzeit arbeiten, die Erwerbstätigkeit ostdeutscher Mütter zeigt sich auch beim Rentenniveau. Tatsächlich ist die Rente einer in der DDR geborenen Frau doppelt so hoch wie die Rente einer in der Bundesrepublik geborenen. Die Rente der ostdeutschen Männer ist ebenfalls höher als die der westdeutschen, allerdings nur marginal. Eine höhere staatliche Rente ist allerdings nicht gleichbedeutend mit einem höheren Einkommen im Alter. Ganz im Gegenteil, erläutert Wirtschaftsforscher Johannes Geier.
Das verfügbare Einkommen Älterer in Deutschland, in Ostdeutschland, erreicht seit Jahren nur rund 80% des Niveaus im Westdeutschland. Der Hauptgrund für diese Differenz sind Einkommensbestandteile, die in der Regel einen relativ langen Vorlauf benötigen, also Vermögenseinkommen beispielsweise oder auch der Immobilienbesitz und private und betriebliche Altersvorsorge.
Diese Lücke werde sich nur langsam schließen, prophezeit der DIW-Ökonom. Durch die niedrigeren Löhne im Osten Deutschlands sei es vergleichsweise schwieriger, Vermögen aufzubauen oder Immobilien zu erwerben. Die Wirtschaftsleistung Ost liegt derzeit bei 80% des Westniveaus. Die Ursachen sind bekannt. Die Unternehmen sind klein, es fehlen große Konzerne. Sachsen und Brandenburg haben inzwischen das Niveau des Saarlandes erreicht. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, rät zu einem Blick in andere europäische Länder.
Wir haben einen langen Konvergenzprozess gesehen, der zwar in den letzten Jahren etwas zum Stocken gekommen ist, aber 80% Ost im Vergleich zu West ist eine deutlich stärkere Konvergenz, als wir in vielen anderen europäischen Ländern sehen.
Die Bundesregierung hat Anfang des Jahres ihre Wirtschaftsförderung neu ausgerichtet. Kriterium für die Förderung ist inzwischen die Bedürftigkeit, sprich der Grad der Strukturschwäche und nicht mehr die Himmelsrichtung. In der Konsequenz bleibt es allerdings bei der Förderung der neuen Länder. Regionen im Westen wie das Ruhrgebiet sind hinzugekommen. Opposition und Gewerkschaften fordern weitere Anstrengungen. DGB-Chef Rainer Hoffmann kritisierte, Arbeitnehmer in Ostdeutschland hätten deutlich längere Arbeitszeiten bei deutlich niedrigeren Löhnen. Dies sei nicht mit der angestrebten Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse vereinbar. Ein Vorschlag des DGB: Von öffentlichen Aufträgen sollten nur die Unternehmen im Osten profitieren, die Tariflöhne zahlten.
Soweit Claudia van Laak. Und zum Schluss der Sendung schauen wir noch auf ein Unternehmen, das sonst eher nicht so im Rampenlicht steht. Grenke, ein Leasing-Spezialist aus Baden-Baden, gelistet im MDAX, bislang eher unauffällig und solide. Kein Börsenstar, also wie Wirecard, das Unternehmen, das vor einigen Wochen ja ein heftiges Beben ausgelöst hat, von Frankfurt bis Berlin. Und dennoch sind die Vorwürfe der amerikanischen Investorengruppe ähnlich. Mischa Erhardt dazu.
Bei Grenke ist die Sache oberflächlich betrachtet eindeutig. Shortseller haben den heftigen Kursrutsch von Grenke ausgelöst und profitieren nun davon. Denn Shortseller spekulieren an der Börse auf fallende Kurse von Unternehmen. Auf Deutsch nennt man sie Leerverkäufer. Sie leihen sich von anderen Anlegern gegen eine Gebühr Aktien und verkaufen sie. Fällt dann der Preis, können Sie sich die Aktien später billiger zurückkaufen und dem Anleger zurückgeben. Weil Sie die geliehenen Aktien teuer verkauft und billig zurückgekauft haben, entsteht nach Abzug der Leihgebühr ein Gewinn.
Das ist Teil einer vernünftigen Börsenkultur, dass wenn Menschen der Meinung sind, dass ein Wert, eine Aktie viel zu hoch bewertet ist, ich denke da zum Beispiel derzeit an Tesla, die sich verfünffacht haben in knapp 4,5 Monaten, dann ist das völlig legitim, dass jemand sagt, ich verkaufe erstmal die Aktie, denn ich glaube, die kriege ich günstiger wieder. Das ist ein Regulativ in der Börsenwelt und das funktioniert eigentlich wunderbar.
Sagt Oliver Roth, Chefaktienhändler von Otto Seidler. Allerdings geht der Fall Grenke Leasing wiederum mit einem langen Bericht des britischen Investors Fraser Perring einher. In dem wirft er dem Unternehmen Bilanzfälschung, Geldwäsche und Betrug vor. Zugleich räumt Perring aber ein, die Aktie leer verkauft zu haben, also auf deren fallenden Kurs gewettet zu haben.
Grundsätzlich ist das sogenannte Short-Selling, Aktien verkaufen, die man nicht hat, völlig legitim. Wenn aber damit einhergehend, wie in diesem Fall, ein Schlechtmachen, eine öffentliche Rufschädigung zunächst einmal stattfindet, dann hat es eben das Geschmäckle von Kursmanipulation. Das wiederum ist strafrechtlich dann auch dann möglicherweise zu verfolgen, wenn eben keine Substanz dahinter ist.
Allerdings hatte Perring 2016 auch einen Bericht über Bilanzfälschungen bei Wirecard veröffentlicht und mit seinen Vorwürfen damals am Ende recht behalten.
Man kann Shortsellern ja vieles vorwerfen, aber sie sind letztlich auch, wenn man so will, wie Geier in der freien Natur für etwas gut. Sie sind dazu da, Schwachstellen bei Unternehmen aufzudecken.
So Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Ob es sich nun im Fall des Leasingunternehmens Grenke um tatsächliche Schwachstellen handelt oder Leerverkäufer nur versuchen, Kurse zu manipulieren, dieser Frage geht nun die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin nach. Zum einen prüft die Behörde, ob das Unternehmen etwa unrichtige Angaben in seiner Bilanz gemacht hat. Gleichzeitig untersucht sie aber auch eine mögliche Marktmanipulation durch Dritte, in diesem Fall also Leerverkäufer. Schließlich prüft die BaFin auch möglichen Insiderhandel vor dem Erscheinen des Berichtes. Grenke jedenfalls weist die in dem Report erhobenen Anschuldigungen auf das Schärfste zurück. Auch sei der zentrale Vorwurf falsch, dass ein substanzieller Teil von in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mitteln in Höhe von gut 1 Milliarde Euro nicht existiert. Zum Stichtag der Bilanz hätten 80% davon auf Konten der Bundesbank gelegen. Grenke arbeitet gerade an einer ausführlichen Replik auf die zahlreichen Anschuldigungen in dem Bericht, die alle nicht zutreffend seien.
Soweit Micha Erhardt. Und den Fall Grenke nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Volker Hirt. Geht der Kurssturz bei dem Leasing-Spezialisten denn heute weiter?
Ja, der Kurs trudelt wie in einer Spirale bergab gestartet. Heute bei 42,60 Euro steht sie jetzt ganz genau, wollen wir auch genau sein, bei 26,80. Das ist ein Minus gegenüber gestern von exakt 40%.
Die Lufthansa, die hat die Belegschaft auf weitere Einschnitte bei Personal und Flotte eingestimmt, auch wenn konkrete Zahlen noch nicht bestätigt sind. Bewegt das denn den Kurs schon?
Ja, das bewegt den Kurs, wenn man eingesteht, dass die 22.000 Stellen, die wegfallen sollen, möglicherweise nicht ausreichen. Die geplante Verkleinerung der Flotte um 100 auf 660 Maschinen auch möglicherweise nicht ausreicht, dann ist das das Eingeständnis einer wirklich schweren Krise. Da herrscht kaum Hoffnung. Die Aktie verliert 1,5%, geht aber anders. Genauso in dieser Branche, die Fraport 0,8% im Minus, MTU Aero gehören zu den Verlierern im DAX, die stellen Turbinen her für Flugzeuge, aber geht genauso British Airways, da werden insgesamt 13.000 Mitarbeiter entlassen und die Konzernmutter, das ist die International Consolidated Airlines, die Aktie ist dramatisch abgestürzt, hat seit der Krise über 50% an Wert verloren.
Spannend wird es ja heute Abend nochmal nach deutschem Börsenschluss, wenn die amerikanische Notenbank ihre Zinsentscheidungen bekannt gibt. Ja, und möglicherweise weitere Stützungsmaßnahmen. Was wird da erwartet?
Ja, es gibt eine Leitzinsspanne von 0,0 bis 0,25%. Vielleicht streicht man Letzteres und bleibt bei 0,0. Aber es wird ein Signal, ein sehr börsenfreundliches Signal gesendet werden. Das Geld in den USA bleibt billig, es ist viel Geld im Umlauf und es gibt kaum Alternativen, als dieses Geld in Aktienmärkten zu parken. Deswegen wird ein börsenfreundliches Signal erwartet. Der DAX heute kaum in Bewegung, nur 0,1% nach oben, steht jetzt bei 13.233 Punkten. Die Wall Street, die ist im Plus mit 0,8% gestartet.
Was macht der Euro vor der FED-Entscheidung kurz noch?
Der Euro 1,1824 verliert leicht gegenüber dem Dollar.
Volker Hirt war das. Vielen Dank für diese Börseninformationen nach Frankfurt. Und vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.